philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Wir sind heute in Schlatt mit Jörg Geiger in der Manufaktur. Nick, stellst du ihn kurz vor?
Ja, sehr gerne. Jörg und ich, wir haben uns zum ersten Mal auf der Chefsache kennengelernt. Ich glaube, es war 2012. Ich durfte dann seine Arbeit und die Entwicklung seines Betriebes ein bisschen begleiten mit über Paul Culinaire. Und habe im Laufe der Jahre quasi immer neue Produkte von ihm kennengelernt, weil Jörg ist, wenn auch gelernter Koch, arbeitet er heute eigentlich eher an größeren Töpfen und mit Obst. Obst in einer anderen Form ist seine Passion und in einer Vielfältigkeit, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Jörg, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben heute viele Eindrücke in einem Betrieb sammeln können. Und vor allen Dingen hast du uns gezeigt, wie wichtig Böden für Obst sind. Vielleicht möchtest du da was zu sagen zu Boden und Nachhaltigkeit.
Ja, also grundsätzlich geht es natürlich bei uns immer über das Produkt. Und umso spannender das Produkt, umso mehr holen wir natürlich Menschen ab. Und ich glaube, das ist auch der Ausgangspunkt für alles, was wir machen. Es muss faszinierend sein im Glas, es muss herausragend sein. Und was haben wir geschafft? Wir haben begonnen mal mit einer Brennerei. Vor 45 Jahren hat mein Vater mehr oder weniger aus Zufall Stuttgarter Geißhirtle destilliert, eine alte Birnensorte, die eigentlich als Tafelbirne bekannt ist. Zwei Bäume haben wir geerbt und klar war, Tafelobstvermarktung wird nicht mehr betrieben werden bei uns. Also haben auch die Ernte von diesen zwei Birnbäumen den Weg ins Fass gefunden, Destillation. Und am Ende kam deutlich weniger im Brennhäfele an, wie eigentlich ursprünglich oder wie eigentlich der Steuer abgeführt werden muss. Und dann war klar, wenn man das weitermachen will, dann muss natürlich ein anderes Produkt draus entstehen. Apfelbirne, Obstler, das funktioniert mit diesen kleinen Mengen nicht. Und der Vater hatte dann zwei Möglichkeiten, entweder kleinere Flaschen zu besorgen oder ein höherer Preis, hat Gott sei Dank beides gemacht. So war relativ schnell die Rarität der Brennerei geboren. Ich glaube, nicht nur wegen der Sensorik dieser Birne, sondern weil es für viele eben ein Kindheitstraum war, den wir damit abgerufen haben. Sehr schnell haben wir dann natürlich überlegt, wie lässt sich diese Nachfrage befriedigen, wie lässt sich dieser Erfolg multiplizieren. Und wie im Wein- und Obstbau üblich, ein Baum besteht immer aus zwei Teilen, die Edelsorte und die Unterlage. Und ja, man schneidet Reiser von diesen Mutterbäumen, gibt sie in die Baumschule und wenn man schnell Ertrag haben will, dann nimmt man bei einer Birne die Quitte als Unterlage und siehe da, nach zwei Jahren hat man schon die ersten Früchte, nach 10 Jahren sind diese Bäume im absoluten Vollertrag. Genau diesen Weg sind wir auch gegangen, haben uns gefreut über große Erträge. Wir haben die Früchte dieser Bäume destilliert und sind dann eben zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zwar 1:1 die gleiche Sorte haben, aber am Ende in der Intensität, im Destillat, ein ganz großer Unterschied zwischen den Mutterbäumen und diesen neuen Bäumen auf kleineren Baumformen, auf schwach wachsenden Unterlagen da war. Und das hat natürlich so dann schon zu der Überlegung geführt, ja, was heißt es denn? Also ist es nicht nur die Sorte, sondern ist es die Frage dieser Wurzel, die schlussendlich nicht nur steuert, wie lange braucht der Baum, um vom Wachsen ins Tragen, vom Vegetativen ins Generative zu kommen, sondern bringt dieser Baum, der eben nicht nur 10 Meter nach oben wächst, wenn er auf einer starken Wurzel steht, sondern eben auch 10 Meter tief mit seiner Pfahlwurzel wurzelt und natürlich in diesen ersten 10, 20 Jahren vielleicht nicht nur Wachstum produziert, sondern mit der Photosyntheseleistung, mit dem Überschuss, was er in Kohlenstoff durch Photosynthese jedes Jahr produziert, vielleicht auch ein eigenes Bodenmikrobiom aufbaut, also im Grunde einen Akku auflädt im Boden, der ihm dann später im Grunde Resilienz verleiht. Soweit waren wir damals noch nicht. Aber was wir eben gesehen haben, Bäume, die stark wachsend sind mit diesen alten Sorten, die bringen eine ganz andere Intensität und es lässt sich nicht auf kleinen Baumformen das gleiche Ergebnis erzielen. Und das war dann die Motivation, zuerst viele sortenreine Destillate aus alten Sorten herzustellen. 1995 kam dann die Champagner Bratbirne dazu, also ein Birnenschaumwein hergestellt aus dieser alten Obstsorte. Und auch das war nichts Neues. bereits Generationen vor mir haben das gemacht. 1797 bekommt ja diese Champagner-Bratbirne ihren Namen, Champagner-Weinbirne. Warum? Na klar, weil man eben zu dieser Zeit schon Schaumwein hergestellt hat und die Herstellung von Schaumwein aus der Birne ist ja nachweislich älter wie die Herstellung von Sekt in Deutschland und auch Cider ist älter wie der Champagner. Also die Franzosen haben nicht die Flaschenentgärung erfunden, sondern es waren eigentlich die Engländer, weil die eben, heute kann man es kaum mehr glauben, zu dieser Zeit sehr gut in der Lage waren, druckfestes Glas herzustellen. So, das war im Grunde der erste Teil. Damit hat ja eine Liebe vielleicht angefangen, ein Hobby hat sich entwickelt und irgendwann wollte ich es dann eben wissen. Nicht nur einfach Champagnerbratbirne zu machen, sondern vielleicht noch mehr diese Inwertsetzung von alten Obstsorten zu betreiben. Und so kam es dann 2003 zu dem Neubau dieser Manufaktur. Also alles, was ich in der Gastronomie mir erarbeitet habe, habe ich dann eigentlich auf diese Karte gesetzt und habe gesagt, ja, Atemto, ich wage es, ich will das jetzt wissen, ich möchte mehr auch bewegen, nicht nur ein kleines Produkt machen, eine Nische, sondern vielleicht zeigen, was steckt denn Potenzial in alten Apfel, in alten Birnensorten, weil diese alte Apfelsorten sind ja nicht gepflanzt worden, um Apfelsaft daraus herzustellen. Die Bäume bei den Birnen, die sind älter, wie die Pasteurisation überhaupt mal entdeckt wurde. Also da war ja was anderes, da war das Dörren, da war das Herstellen von Wein, von Schaumwein. Und genau das haben wir gelebt mit der Manufaktur. Und just im Jahr 2003, als wir neu gebaut haben, wie soll es anders sein, ging die Ernte der Champagner-Bratbirne natürlich dramatisch zurück. Naja, und dann bist du natürlich als Unternehmer gefordert und dann kam das Thema alkoholfrei. 2003 mit dem ersten alkoholfreien Prosecco, also ein völliger neuer Denkansatz. Klar, alkoholfreien Wein, alkoholfreien Sekt gab es auch schon zu dieser Zeit, aber wir haben gesagt, wir wollen das neu denken, weil alkoholfreien Sekt wollte zu dieser Zeit auch kein Mensch haben. Und wir wussten, alte Apfelsorten bringen Säure, alte Mostbirnen bringen Gerbstoffe und da kann man eben vielleicht ganz neu denken, einen neuen Denkansatz verfolgen in dem Thema alkoholfrei. Die meisten haben uns zu dieser Zeit wirklich belächelt. Trotzdem, wir sind nicht davon abgerückt und ich habe fest an diese Idee geglaubt, alkoholfrei gleichwertig herstellen zu können, wie Wein, wie ein Sekt, wie ein Champagner. Naja, und nach 20 Jahren, glaube ich, haben wir da einiges bewegt für das Thema alkoholfrei im hochwertigen Bereich, nicht nur als Aperitif, nicht nur als Solist, sondern heute vielleicht sogar als Essensbegleiter.
So, jetzt sind wir ja schon mitten im Most und jetzt spuren wir noch mal ein bisschen zurück und klappern vielleicht mal die einzelnen Gabelungen ab, die auf dem Weg dahin so passiert sind, wo Entscheidungen zu treffen waren, die dann im Endeffekt dann hierhin geführt haben. Du hast zunächst mal Koch gelernt.
Genau, ich bin richtig eigentlich gelernter Koch, Betriebswirt, durfte dann ja den Kontakt zu Georges Pralu bekommen in Frankreich, der das Garen unter Vakuum entwickelt hat. Hab mit ihm das Thema Seminar in Deutschland ausgebaut, wurde von ihm ausgebildet und dieses Sous-Vide-Verfahren hat mir natürlich gezeigt, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, in der Gastronomie Geld zu verdienen, zu entkoppeln, auch vielleicht Prozesse zu zerlegen. Und genau das habe ich dann die ersten 10 Jahre hier im Haus umgesetzt, also einen Landgasthof übernommen, der vielleicht ein USP hatte, das war der Rehbraten. Dann gab es noch das Stuttgarter Kaisertle aus der Brennerei, das war's aber. Und so habe ich das um- und ausgebaut und
deine Familie kommt aber aus der Gegend hier.
Genau, also das kann man hier in der Familie 350 Jahre zurückverfolgen. Und genau diese Familientradition habe ich dann als Dritter im Bunde umsetzen dürfen müssen. Aber so der Kindheitstraum war schon immer, mit dem Stuttgarter Geißhirtle was zu machen. Das hat mich ja von Kindesbeinen im Grunde an beschäftigt. Und natürlich auch Landwirtschaft zu leben und vielleicht auch in der Landwirtschaft zu zeigen, dass es andere Wege gibt, abseits von dem, was man lange Zeit als Paradigma gesehen hat und als ja erstrebenswert gesehen hat. Und zu der Zeit, als ich 1995 mit der Champagner-Bratbirne begonnen habe, ja, da haben alle gesagt, also Streuobst, das macht doch keinen Sinn. Mach's raus, es gibt warm, es ist gut zum Heizen, aber produzieren können wir doch eigentlich viel einfacher, viel billiger und viel besser auf kleinen Baumformen. Aus der Überlegung oder aus der Erfahrung von dem Geißhirtle wusste ich, da steckt mehr drin. Und so haben wir eben mit der Champagner-Bratbirne die ersten Gehversuche gemacht und waren es am Anfang einfach herausragende Produkte, die Menschen fasziniert haben, die vielleicht in eine Lücke hineingestoßen sind. So würde ich heute sagen, haben wir ganz andere Dinge für uns herausgefunden, nämlich Bäume, denen wir 10, 20 Jahre Zeit geben zum Wachsen. Die bauen eben Netzwerke auf, die bauen Boden auf, die bauen ein eigenes Bodenmikrobiom auf. Und was passiert, wenn der Baum durch seine Photosyntheseleistung diesen Kohlenstoffüberschuss hat? Dann lagert das natürlich zum Teil in seinen Knospen, in seinen Wurzeln ein, aber ein Teil wird immer über Wurzelausscheidungen abgegeben. Und das, was abgegeben wird, das ist jetzt im Grunde für die Mykorrhiza-Pilze interessant, die in Symbiose mit dem Baum zwar den Kohlenstoff vom Baum nehmen, ihm dafür aber eben Mikronährstoffe geben, die er selber sehr schwer oder nicht erschließen kann. Und mit Hilfe dieser Mikronährstoffe kriegt er die in einer gut aufnehmbaren, gelatisierten Form. Und warum braucht der Baum die? Klar, wie wir auch, braucht der Baum Mikronährstoffe, um komplexe Nährstoffe relativ schnell herzustellen. Also in einer kurzen Zeit aus dem Einfachzucker und Mehrfachzucker zu machen, dann ist der Saft für die Laus nicht mehr attraktiv. Dann kann im Grunde der Baum eine gute Abwehrkraft haben. Genauso aus Eiweißen, aus kurzkettigen Eiweißen, langkettige Eiweiße zu machen. Und schlussendlich kann der Baum im Grunde aromatische Verbindungen aufbauen, die wiederum für Insekten, die normalerweise beißend oder schneidend unterwegs sind, den Appetit verderben. Wir merken das Ganze als aromatische Substanzen. Für uns wird es im Grunde geschmacklich interessanter. Der Baum macht es aber eigentlich insbesondere, um auch Abwehr zu zeigen, um Abwehrkraft zu zeigen und selber nicht im Grunde die Früchte dem Fraß auszusetzen.
Wir merken ja hier schon, dass du jemand bist, der seit über 20 Jahren sein Thema gefunden hat und nicht nur sein Thema gefunden hat, sondern es immer weiter verfolgt. Wurzel, Blüte, Frucht. Vielleicht können wir mal ganz kurz auf deine Wurzeln zurückkommen, weil ich glaube, das Bild ist ganz schön. Also 350 Jahre Familientradition. Du hast gesagt, du hast das übernommen hier. Die Küche war dir aber bald zu klein. Und du hast gesagt, okay, es gibt ja nicht nur die Küche, es gibt ja auch noch das zweite Standbein, das ist so ein bisschen die Landwirtschaft beziehungsweise die Streuobstwiesen. Und ich glaube, du hast bist eine Synthese eingegangen. Du hast ja quasi aus deinen Wurzeln was Neues gemacht. Und zwar hast du nicht nur einfach die Früchte geerntet, du hast jetzt gerade schon von den Böden geredet und von der Wichtigkeit der Böden, sondern du hast ja was Neues gemacht, du hast ja auch das Produkt neu gedacht. Das hast du nämlich auch, denke ich, als Koch gedacht, weil es gibt Rezepturen bei dir zu deinen Kreationen.
Also ich glaube, das ganz Entscheidende als Koch ist natürlich, dass du eine Freiheit im Denken lernst und dass du eben bereit bist, auch über die Grenzen dich hinwegzusetzen. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Dann gibt es noch eine Prägung hier aus dem Haus. Was war wichtig in der Küche meiner Mutter? Geschmack war wichtig. Also eine Rehsoße ausfeile über 2-3 Tage, das war das Wichtigste. Es ging hier nie um Anrichten, um Look, sondern es ging immer um Geschmack. Und da hat mich meine Mutter getriezt. Frankreich hat mir sicher eine weitere Offenheit gegeben, auch ein ganz anderes Selbstverständnis, was Köche eben bewegen können. Da waren wir in Deutschland immer noch in der Küche versteckt. Da haben französische Patrons sich immer für die Regionalität schon eingesetzt. Diese Idee habe ich mitgebracht und da wollte ich auch was bewegen für die Landwirte und das haben wir auch geschafft. Und ja, darauf aufbauend habe ich dann eben die Chance genutzt, mehr draus zu machen. Aber klar, als Koch hast du natürlich jetzt im alkoholfreien Bereich, wo wir ja keine Konventionen haben wie beim Vergorenen, wo klar eine Champagnerbratbirne ist, die Frucht wird gemahlen, sie reift, wir vergären, wir machen eine traditionelle Flaschengärung, wir degorgieren, aber es ist immer nur die Champagnerbratbirne. Beim alkoholfreien sind alle Türen offen und für mich war immer klar, wir machen nur ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, nicht mehr. Aber damit hast du alle Möglichkeiten, damit kannst du spielen, nicht nur mit verschiedenen Früchten, mit unreifer Ernte, mit sauren Früchten, sondern natürlich mit Kräutern, mit Blüten und Gewürzen. Und heute haben wir über 200 Gewürze, rund 70 Kräuter, die wir frisch entweder selber ernten oder aus dem Anbau bekommen, rund 20 Blüten. Das fängt mit der Löwenzahnblüte an. Die Rosenblüte ist natürlich wichtig, die Holunderblüte, die Akazienblüte, die wir selber ernten, die Schlehenblüte ganz am Anfang nicht zu vergessen. Und all das, das sind die Grundlagen, aus denen wir oder aus denen ich am Ende natürlich alkoholfrei komplett neu denke. Und für mich ist immer wichtig, das Produkt muss die Menschen einfach abholen. Wenn du reinriechst, dann muss es schon mal Spaß machen, dass du da auch einen Schluck nimmst. Wenn du einen Schluck hast, dann muss es ein Spiel haben, dann muss es einen Verlauf haben. Wenn das Produkt nachher wärmer wird, dann schmeckt es natürlich anders, wie wenn es kalt ist. Also auch über die Temperatur kann spielen. Und es muss einfach ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte geben zu der Küche. Und es muss natürlich auch so sein, dass es für ein zweites Glas Spaß macht. Also der Gastronom, und den hatten wir ja immer in Gedanken vor uns, wenn wir so ein Produkt entwickelt haben, der muss natürlich auch Freude haben, weil er sieht, ja, da verkaufe ich zwei Gläser und beim Champagner verkaufe ich nur ein Glas, weil klar, der Alkohol irgendwann zuschlägt. Und das war, glaube ich, das Erfolgsrezept. Und natürlich immer genau beobachten, was kommt an, was kommt nicht an, und als kleines Unternehmen auch ganz schnell auf diese Themen reagieren. Ich glaube, das ist unser Erfolg gewesen.
Du hast in dir drin die Flamme der Innovation und du willst begeistern. Hast du eine Idee, wo das herkommen könnte? War das schon immer in dir?
Das ist ganz einfach. Köche gehören wahrscheinlich zu diesen 3% der Menschheit. Die kann man therapieren, man muss sie aber nicht therapieren. Also Spaß beiseite. Ich glaube, ja, es ist die Prägung durch die Mutter einerseits. Es ist die Idee von Küchenchefs, bei denen ich arbeiten durfte, die mich auch begeistert haben. Und es ist einfach dieser Wille zu zeigen, was steckt denn Potenzial in unserer Natur, wenn wir eben wieder mit einem wachen Blick durchgehen, wenn wir sehen, was bei uns wächst. Weil das sind die Dinge, die ja uns über Jahrhunderte jetzt schon begleiten. Und ich glaube, die gehören eben auch dazu, wenn man über Gesundheitserhaltung nachdenkt. Da macht eine Schafgarbe durchaus Sinn, da macht ein Mädesüß Sinn. Das sind die Dinge, die uns vielleicht auch weiter gesund erhalten.
Ich habe eingangs schon gesagt, das sind Obst in einer neuen Form gedacht. Also du denkst ja wirklich auch diese alten Streuobstsorten in neuen Zusammenhängen. Also manche Sorten sind quasi pur gar nicht zu genießen. Also die sind sehr astringierend zum Beispiel. Die setzt du quasi neu zusammen, und zwar in ein sehr spannendes Verhältnis, sowohl in einem alkoholfreien Prosecco-Bereich, in einem alkoholfreien Fruchtbereich, wenn man so möchte, in verschiedenen Varianten. Dann natürlich auch klassisch in Destillaten. Und klassisch auch in quasi alkoholhaltigen Schaumweinen. Aber in all diesen Ranges, die ihr habt mittlerweile, gibt es eine unglaubliche Spannbreite. Das wird überhaupt nicht langweilig. Also wir haben heute ein paar Stunden hier testen dürfen und kamen immer wieder auf neue Kombinationen. Also teilweise schmecken die Getränke im alkoholfreien Bereich so wie manche Gerichte, wenn man so möchte. Mhm. Eignen sich teilweise für Zugerichten als Begleiter, also wo man von wirklich Ideen bekommt, boah, das könnte dazu gut passen, weil halt auch sehr viel kräuterige Noten da drin sind, du auch sehr viel Wert da drauf legst. Insofern kam ich auch immer wieder darauf, bei manchen Getränken habe ich gedacht, die sehr charakterstark sind, habe ich gedacht, das ist schon fast nicht mehr ein Begleiter zu einem Gericht, sondern schon ein Solist. Also das ist ein Glas, das kann man so trinken wie halt ein gutes Glas Rotwein eigentlich, so, wenn man sich es vorstellt. Ja. War das immer so gedacht?
Ja, also es gibt ja verschiedene Linien im alkoholfreien Bereich. Da gibt es einmal die Klassiker, das sind wirklich die Selbstdarsteller. Da würde ich auch immer noch die Eiswürfel ins Glas empfehlen, weil sie sonst eben zu stark sind, zu kräftig sind. Dann gibt es so eine Range, die heißt Cuvée 7 bis 32. Die sind eher schon so ein bisschen gastronomisch gedacht, die sind etwas zurückhaltender. Die kann man eben immer auch entweder als Aperitif in der Gastronomie nehmen, ohne dass ich noch drei Wasserrunden brauche, wenn ich dann doch zum Wein überwechsel, dass der also eine Chance danach auch hat, oder schon als Essensbegleiter. Dann gibt es natürlich die Stillen, die bei uns als Inspirationsserie ja wirklich dann reine Essensbegleiter gedacht sind, die man aber nie pur trinken würde. Und dann gibt es natürlich ganz neu dieses Thema, wo wir mit dem entalkoholisierten Traubenwein spielen, mit Frucht, mit Kräuter, mit Blüten und Gewürzen, um Süße deutlich zu reduzieren, aber eben auch wieder als Essensbegleiter. Ganz nebenbei haben wir dann letztes Jahr begonnen, Hydrolate herzustellen. Also dieses Thema alkoholfreier Gin mal nochmal neu zu denken, nämlich indem wir nicht nur alkoholfreien Gin herstellen, sondern natürlich gleich mit der Frucht kombiniert mit dem Bitter auf die Flasche bringen. Klar, da brauchst du auch wieder Eiswürfel im Glas und dann gießt du da drauf auf, aber dann hast du einen tollen Longdrink ohne Konservierungsstoffe. Und das ist so immer der Ansatz, also alles, was alkoholfrei ist, ohne Säuerungsmittel, ohne Konservierungsstoffe, ohne Farb, ohne Aromastoffe, also eben ja, die Natur, so wie sie ist, aber ausgefeilt, wie das ein Koch eben macht, mit je nach Rezeptur zwischen 20 und 70 verschiedenen Komponenten. Also manchmal sind die Rezepturen echt ganz schön lang. Da erschrickst du dann wieder, wenn du die rausziehst. Manche Produkte machen wir 4-5 Mal im Jahr. Andere, die gibt's halt einmal im Jahr. Und gerade die einmal machst, das sind die echt langen Rezepturen, die eben so in den letzten Jahren erst entstanden sind. Aber ich glaube, Komplexität schadet nicht. Für mich ist das Motivation. Und oft ist es wirklich nur ganz, ganz wenig auf eine große Menge, aber auch dieses Wenige bringt eben eine Abrundung, bringt eine Komplexität hinein. Und ich glaube, keines meiner Produkte ist so aufgebaut, dass es, ja, es gibt keine Apfel-Ingwer-Schorle bei uns. Also ja, wo du nur im Grunde zwei Komponenten hast. Und es muss immer vielschichtig sein. Es muss eben auch diese verschiedenen Geschmacksregionen ansprechen, dass ich eben die Motivation habe, da schon auch ein zweites Glas zu trinken und dass ich im Grunde auch die Brücke wieder zu der Küche hinbekomme.
Wie Nick eben gesagt hat, haben wir ja schon eine ganze Menge Produkte heute probiert und die Produktvielfalt ist ja quasi unüberschaubar. Wie viele Produkte kreierst du so?
Keine Ahnung, du, das sind wahrscheinlich um die 100. Nicht jedes Jahr bietet dir die gleichen Voraussetzungen. Also hast du ein heißes, trockenes Jahr, dann kannst du über das Thema Süßwein in Form von einem Portwein nachdenken. Hast du alle 8 Jahre mal wirklich schon im Ende Oktober, Anfang November Schnee und Frost? Ja, dann kann man auch einen Eiswein bei uns machen. Aber wir sind nicht in Kanada, wir können das nicht jedes Jahr machen. Muss auch nicht sein. Wenn wir eben hochreife, fast schon getrocknete Birnen haben, dann kannst du die noch dörren, dann kannst du ein Birnengold, ein Süßwein aus der Birne machen. Und so gibt's ganz, ganz viele Produkte, die müssen zwangsläufig nicht jedes Jahr entstehen, sondern du musst die Natur beobachten, du musst dann eben überlegen, was funktioniert in diesem Jahr, was sind die Schwerpunkte in diesem Jahr und genau darauf konzentrieren. Und da hat auch die Mannschaft dann natürlich Lust, jedes Jahr Eiswein machen. Hey, das macht gar keinen Spaß, sich jedes Jahr die Finger verfrieren. Aber alle 8 Jahre, das ist richtig Fun und genau um das geht's. Einerseits versuchen wir natürlich in einer gewissen Menge in Wertsetzung für die Region auch umzusetzen. Und da gibt es natürlich Klassiker wie ein Rosenzauber, wie ein Winterbirnetraum, wie ein Rotfruchtig. Das ist so everybody's darling, das ist unser Brot und Butter. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich so abgedrehte Kreationen, die auch nur für die Sommeliers in der Gastronomie gedacht sind, wie eine Inspiration 4.1 mit Apfel, Vogel, Mire, Meersalz. Das steht vorne drauf, aber hinten steht natürlich auch schon Schale drauf. Und da musst du natürlich schon wissen, zu was servierst du das? Im richtigen Moment bitte serviert und dem Gast vorher nicht sagen, dass da auch schon Schalen drin sind, vielleicht seine Allergien abfragen und das war's dann aber auch und da reichen dann auch 5 CL. Aber wenn du ein mehrgängiges Menü hast, kann das eben nochmal eine tolle Begleitung genau zu diesem Gang mit der Auster oder mit einem heller Fisch sein. Warum nicht?
Das heißt,
und genau das macht auch Spaß, da eben auch dann kleinste Mengen zu produzieren und eben immer über die Grenzen des Denkens hinauszugehen. Das war mir wichtig. Und nur dadurch haben wir es, glaube ich, auch geschafft, ganz neue Welten, ganz neue Tore aufzumachen. Auch wenn das für meine Mitarbeiter immer echt ganz schön schwierig ist. Wieder neue Dinge, wieder neue Verfahrensweisen. Das muss ja irgendwie auch erklären. Und irgendwann, klar, schaltet der Kunde ab und sagt, das ist mir jetzt definitiv zu viel. Der Geiger ist mir zu anstrengend.
Das finde ich gar nicht. Ich finde ja eher, dass das anregend ist, so viele Ideen einfach mal vermittelt zu bekommen. Also man wird nicht müde, sagen wir so, oder man ermüdet erst am späten Punkt, ich werde erst mal wach. Aber vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen rausarbeiten. Also zum einen arbeitest du stark regional, also wirklich mit den Streuobstwiesen hier, die du nicht nur erhältst, sondern auch erneuerst. Auf der anderen Seite, wie es halt klassisch ist für Köche, die sich halt aus regional beziehen, Gewürze kommen von überall in der Welt.
Klar.
Also insofern auch die Auslandsschale, ja, die dann halt eine Funktion hat. Was beziehst du noch von überall in der Welt?
Naja, eigentlich sind es schon die Gewürze, also klar, da kommst du ja nicht drum hin, Vanille, Anis und so weiter. Es gibt einige Gewürze, die funktionieren regional. Also ein Kümmel wird bei uns auf der Alp angebaut in der Zwischenzeit, am Koriander sind sie dran. Ich denke, das wird nächstes Jahr dann auch hoffentlich von Erfolg gekrönt sein. Da musst du aber im Grunde ja auch Partner aufbauen, aber das ist dann auch schön, wenn du siehst, dass Landwirte im Grunde Mut fassen und sich da eine weitere Nebeneinkommensquelle erschließen und schlussendlich Menschen stolz machen. Das war mir wichtig. Also einmal durch das Regionale, dass natürlich die Menschen in der Region wieder stolz sind auf das, was wir aus diesen Rohstoffen machen, aus dem Wiesenobst wieder machen. Und natürlich auch ein Bewusstsein für diese Anbauform schaffen. Also Wiesenobst, wo eben 10, 20 Jahre Vorarbeit notwendig sind. Das, was wir heute ernten, das ist das, was unsere Großväter, unsere Urgroßväter aufgebaut haben. Das dürfen wir heute ernten und so muss man es eben auch begreifen. Und genau das haben wir wieder geschafft, dass es nicht eine Last, sondern dass das etwas Besonderes ist, dass die Menschen stolz sind, dass nicht nur die alte Generation, lange Zeit hieß es, alte Männer pflegen alte Bäume. Das war so, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ihr habt auch gesehen, dass in auch zu einer Zeit, wo Menschen eben normal arbeiten, sind auch junge Menschen bei uns auf dem Hof und bringen Äpfel. Und ich glaube, sie machen das mit Spaß und sie wissen, warum. Und das ist einfach toll, das haben wir geschafft. Und ein ganz neues Verständnis, ein Selbstverständnis im Grunde wieder gefördert. Und heute geht es, glaube ich, darum, den Menschen zu zeigen, dass die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, das wird die Frage der Zukunft sein. Und das reicht nicht, nur zu sagen, naja, Bio und dann ist alles gut. Nein, ist es nicht. Für uns, wir haben diese alten Sträubswiesen, wir haben dieses Wiesenobst, sagen wir dazu. Das sind eben diese Bäume, die stark wachsend sind, die ein Bodenmikrobiom sich aufgebaut haben, die eine eigene Resilienz haben, wo ich als Mensch, wenn das mal läuft, nicht mehr groß eingreifen muss, sondern da komme ich ohne Pflanzenschutz aus, da komme ich ohne zusätzliche Düngung aus. Und das muss ja das Ziel sein, selbst regenerierende Systeme wieder zu erhalten und zu schaffen. Das ist natürlich nicht so produktiv, wie das mit kleinen Baumformen ist. Aber ich glaube, es geht nicht darum, um Menschen nur satt zu machen, sondern wir müssen es doch wieder schaffen, über die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, Menschen gesund zu erhalten. Also einerseits kann man es schmecken bei uns, aber wenn wir es untersuchen, und das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht, eben Untersuchungen dazu, wie sieht's denn aus mit den Gerbstoffen? Und das hängt eben einerseits an der Sorte, andererseits aber eben an dieser Unterlage. Und diese Kombination aus alter Sorte, die noch Gerbstoffe hat, die Säure bringt, plus diese Unterlage, diese Anbauform Wiesenobst, das bringt es am Ende. Und das bringt im Grunde diese geschmackliche Qualität und natürlich auch den Gesundheitswert. Und um das geht es ja vielleicht auch in der Frage für die Zukunft.
Jetzt waren schon wieder ganz viele Aspekte, die du angesprochen hast. Bleiben wir erstmal noch bei den Böden, weil spannend ist ja, in der konventionellen Landwirtschaft haben wir ein Problem, dass die Böden versanden, weil halt immer wieder Mineraldünger draufgekippt wird und die Böden ausgelaugt werden. Du hast uns heute gezeigt, nicht nur die Böden, auf denen deine Streuobstwiesen, also deine Streuobstbäume stehen, die halt schon so ein bisschen so einen Geruch haben, fast von waldigen Böden, also ein bisschen, das geht so ins Modrige, Pilzige, da passiert was drin, also es sind feste Böden, wenn man drauf tritt, merkt man, die geben auch nach, die haben so ein bisschen eine Elastizität, das heißt, die können auch bestimmt gut Feuchtigkeit auffangen. Was ich sehr spannend fand war, du hast uns heute was gezeigt, wo quasi noch gar kein Baum steht und wo bald Bäume gepflanzt werden sollen, aber es halt einen Vorlauf hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erklären.
Naja, wir haben irgendwann mal saurer Regen gehabt. Das mag jetzt auch schon 20 Jahre her sein, aber das war doch so eine Dauer von 30 Jahren. Und der saure Regen hat schon auch seine Spuren hinterlassen. Und in vielen landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde das eben nie berücksichtigt. Und wenn wir eine Versauerung von Böden haben, also ein pH-Wert eben bei 5,3, 5,5 ist und nicht wie eigentlich optimal bei 6,3 bis 6,8, dann haben wir eben durch diesen niedrigen pH-Wert eine Fixierung von Nährstoffen. Also Nährstoffe, die eigentlich im Boden vorhanden sind, sind für die Pflanze nicht mehr verfügbar durch den zu geringen pH-Wert. Und solche Dinge gilt es natürlich schon mal zuerst zu analysieren. Ist da vielleicht Handlungsbedarf da, wo wir als Mensch auch wieder einwirken müssen und das, was wir kaputt gemacht haben und zugelassen haben, wieder balancieren. Das ist ganz einfach. pH-Wert kann man durch Kalk im Grunde wieder in eine Balance bringen, also so ein chemisches Gleichgewicht herstellen. Ähnliches gilt für den Calcium-Magnesium-Haushalt. Wenn der eben passt, dann habe ich auch die Möglichkeit, genügend Kationen-Austauscher-Kapazität für die anderen Ionen zu haben und für die anderen Kationen zu haben und der Wasserstoff und so weiter, das Kalium, das gehört dazu, die müssen eben in der richtigen Balance sein. Wenn das passt, dann kann ich im Grunde beginnen, wieder biologische Aktivität zu fördern. Und wie fördern wir das? Indem wir eben Ansaaten machen, also die erste Ansaat, zuerst mal mit Phacelia, Buchweizen, Ölrettich reißt den Boden nach unten auf, Buchweizen bringt fette Lipide in den Boden und die Phacelia, die macht einfach Masse, die blüht, das ist schön für die Insekten. So, das ist im Grunde die erste Ansaat, die startet dann im April und kann dann im Spätsommer gemulcht und in den Boden eingearbeitet werden, also mit dieser oberen Bodenschicht von 3 bis 5 Zentimeter vermischt, damit wir eine schnelle Flächenrotte haben. Dann bauen wir schon mal ein bisschen Humus auf. Dann kommt gleich direkt die Einsaat mit dem Roggen. Der Roggen soll dann über den Winter wachsen, den Boden tiefer durchwurzeln und im Grunde den Boden aufbrechen, natürlich auch in der Fläche. Und bringt natürlich nach dem Winter, wenn der dann im Mai steht, ist der 1,60, 1,70 hoch und bringt natürlich auch ordentlich Grünmasse nochmal. Auch das wird wieder zerkleinert, wird direkt eingearbeitet in den Boden, auch wieder Flächenrotte. Und dann kommt erst die Ansaat, da ist vielleicht ein Klee dabei, da ist ein Rotklee dabei, da ist aber auch mal ein gelber Steinklee dabei, der auch schon so ein bisschen den Hintergrund hat. Naja, wenn wir den drin haben, haben wir eben kein großes Problem mit Wühlmäusen, die sonst eben gern an die jungen Baumwurzeln gehen. Das mag bei einem 20-, 30-jährigen Baum kein Problem mehr sein, aber beim jungen Baum kann das ein Problem sein. Und dieser gelbe Steinklee, der macht dann eben Kumarin und das lagert er auch in den Wurzeln ein. Und anscheinend mag das die Wühlmaus überhaupt nicht. Und genau solche Mischungen plus Kräuter plus blühende Pflanzen, das ist dann die Endansaat. Und so können wir dann auch starten mit Bäumen, die wir dann pflanzen in einen gut vorbereiteten Boden. Und das Ergebnis sieht man dann eben, dass dieser Baum ohne zusätzliche Düngung gute Vorlage hat, gut startet. Und dann gilt es noch in den ersten 2, 3 Jahren den Boden offen zu halten. Also immer wieder in den oberen 3 bis 5 Zentimeter zu hacken. Einmal hacken ist besser wie zweimal gießen, sagt der Gärtner immer. Und genau das machen wir. Wir belüften den Boden dadurch. Wir brechen den Boden in der oberen Schicht auf, aber nie tief natürlich, weil wir wollen ja im Grunde die Mykorrhizapilze nicht unnötig stören. Und dann kannst du natürlich über Stauden zum Beispiel das noch positiv beeinflussen. Da gibt's den Baldrian. Baldrian balanciert immer. Da gibt's den Beinwell. Ein Ackerbauer liebt natürlich keinen Beinwell, weil den wirst du eigentlich nicht mehr los. Der wurzelt 2 Meter tief. Für uns bringt er eben diese Nährstoffe aus tiefen Schichten, macht viel Blattmasse und im Grunde, wenn er zerfällt, dann haben wir das relativ gut wieder in Humus aufgebaut. Das Ziel ist immer Humusaufbau, Glomalin im Grunde als Kittstoff in den Boden hineinzubringen. Und genau das schaffen wir eben natürlich dadurch, dass wir nicht nur Bodenbakterien fördern, sondern dass wir eben diese Mykorrhizapilze fördern. Und wir müssen immer denken in waldartigen Landschaften, weil unsere Bäume, die kommen nicht vom freien Acker, sondern die kommen irgendwo aus waldartigen Landschaften. Da kommen sie her. Und genau wenn wir das schaffen, diese Umgebung herzustellen, dann fühlen sie sich am wohlsten und dann kriegen sie eben auch die beste eigene Immunabwehr, die beste Resilienz.
Und dann können sie eigentlich auch sich selbst überlassen bleiben. Man muss sie nicht mehr beschneiden. Man kann quasi darauf warten, dass sie Früchte abwerfen.
Also wenn man jetzt über Schneiden redet, dann gibt es natürlich bei 3 Pomologen 4 Ansichten und ich werde nicht gegen das Schneiden sprechen. Nichts tun ist in der Jugendphase oft ganz schwierig. Das ist wie mit Kindern auch. Ein bisschen Erziehung macht wo wahrscheinlich schon Sinn. Und da gibt es natürlich Unterschiede, ob du jetzt über einen Apfel oder über eine Birne sprichst. Wir konzentrieren uns ja ganz, ganz stark auf die Birne. Also beim Apfel würde ich sagen, ja, da gibt es Modelle aus Frankreich, da kann man sie ganz gut laufen lassen. Dann brauchst du aber 3, 4 Äste, die ziemlich steil nach oben gehen. Der deutsche Ansatz, auch mit der viel weniger Fläche, die wir schlussendlich zur Verfügung haben, war ja immer, dass wir eine Mitte machen und 3, 4 Hauptäste. Das bedingt aber schon, dass du nachher auch Schnittmaßnahmen machst, um das im Grunde immer in der Balance zu halten. Das lässt sich nicht von heute auf morgen umstellen. Ich denke da eher wie die Franzosen. Und die Franzosen überlegen sich immer, wie viel Arbeit packe ich rein und welchen Erfolg habe ich am Ende. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich Obstbaukultur auf ganz, ganz hohem Niveau sehen willst, dann gehst du am besten nach Versailles, nicht ins Schloss rechts, sondern geh links, da ist der Potager du Roi. Und da gibt's auf heute noch 11 Hektar alle Zierformen, die man sich bei Obstgehölzen vorstellen kann. Also, da gibt's ein hohes Wissen, wurde immer gepflegt. Aber auf der anderen Seite, der Anbau in der Fläche war immer so, dass man mit wenig Menschen schon auch etwas größere Flächen bewirtschaften kann. Und in Frankreich wurde dem Schnitt nie die Bedeutung zugemessen wie bei uns in Deutschland, wo man eben mit kleinen Flächen viel intensiver produzieren musste. Für uns, für die Birne gesprochen, denke ich, ja, ein Pflanzschnitt ist notwendig, um die Balance zwischen Wurzel und Triebwachstum herzustellen. Ein Erziehungsschnitt in den ersten 3, 4 Jahren kann nicht schaden. Aber danach ist meine Erfahrung in der Zwischenzeit wirklich besser, den Baum wachsen zu lassen. Da gibt es ganz wenige Sorten, die können das nicht, weil sie zu lange Triebe machen und dann eben die Statik nachher nicht stimmt. Da muss ich einkürzen. Aber wenn ich das nicht beobachte, dann lasse ich den Baum laufen, weil ganz einfach, alles, was an Blattmasse dran ist, das ist im Grunde der Motor, der Photosynthese macht, der Kohlenstoff produziert. Und das ist die Basis, dass der Akku im Boden aufgefüllt wird und dass der Baum eben auch gut wächst. Und umso mehr ich schneide, umso mehr nehme ich im Grunde von der Leistung dieses Baumes weg. Dann ist er im Grunde angewiesen, die Reservestoffe aus dem Akku zu nehmen, um wieder neue Blattmasse nachzuproduzieren. Also da muss es schon einen richtigen Grund geben, immer erwachsenen Baumschnittmaßnahmen zu machen.
Jetzt habe ich schon verstanden, wie du deine Bäume motivierst. Mittlerweile ist aber auch dein Unternehmen gewachsen. Aber wie begeisterst du deine zunehmende Zahl an Mitarbeitern?
Ja, ich glaube, meine Mitarbeiter haben schon vor dem, was ich mache, Respekt. Ich freue mich einfach über Mitarbeiter, die mich viele Jahre begleiten, die ihren Bereich ausfüllen, die Verantwortung in ihrem Bereich übernehmen. Und das ist, glaube ich, schon entscheidend. Gerade wenn man so viele Produkte macht, wenn man so weit aufgestellt ist, dann brauchst du einfach Mitarbeiter, die den Betrieb kennen, die die Abläufe kennen, die im Grunde für diese tagtäglich hochgehaltene Qualität auch dastehen. Das ist, glaube ich, im Restaurant nicht anders auf hohem Niveau wie das, was wir machen. Da brauchst du einfach Brückenpfeiler, die das Fundament im Grunde auch übertragen und die Leistung tagtäglich tragen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ansonsten, klar, ich bin einer, der tagtäglich auch mitarbeitet. Ich glaube, auch das schätzen meine Mitarbeiter, dass ich schon dann auch bei den Lösungen en Detail ganz verliebt bin und das dann schon auch wissen will und mich da im Grunde auch reinknien kann.
Bist du hier?
Also wir haben rund 350 Familien, die aus rund 700 Hektar und von knapp 30.000 Bäumen uns die Früchte anliefern. Das ist das Fundament. Unser Unternehmen hat über 40 Vollzeitmitarbeiter in der Zwischenzeit. Und ja, ich glaube, da bewegen wir einiges damit. Wir sind zu 80% hier in Deutschland unterwegs, 20% unserer Produkte, aber nur alkoholfrei, gehen in den Export, also USA, Singapur, Dubai und dann natürlich klar im europäischen, innerhalb der EU auch noch weitere Kontakte. Das Wachstum war jetzt in den letzten Jahren immer schneller wie das Aufbauen von Mitarbeitern. Das tut mir für meine Mitarbeiter leid und auch ich muss manchmal mehr arbeiten, wie er vielleicht lieb ist. Aber gut, es ist so. Wir freuen uns heute, dass wir wirklich auch eben Bewerbungen kriegen, ohne dass wir eine Stelle ausgeschrieben haben. Und ich glaube, das zeigt schon auch so die Wahrnehmung und den Stellenwert, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich würde gern bei Ihnen arbeiten. Es gibt keine Stelle, aber okay, sage ich, schick mal deinen Kurzlebenslauf und ich schaue mir mal an. Und das passt vielleicht aktuell gar nicht, aber drüber nachdenken und dann sehen wir mal, wo da Qualitäten sind und wie wir das dann integrieren können.
Also das ist ja echt schon ein Ding, ne? Ich meine, wir sind hier mitten auf dem Land, 45 Minuten, Autominuten von Ulm entfernt ungefähr. Das ist ja dann auch eine Entscheidung, hierher zu gehen und hier zu arbeiten.
Also wir haben viele Mitarbeiter, die, wie du sagst, im Grunde eine Dreiviertelstunde, eine Stunde hier aus der Stadt raus aufs Land pendeln. Also völlig gegen den Trend. Aber ich sage immer, der Vater auch gegen den Strom. Also das funktioniert ja dann auch, das ist berechenbar. Andere Richtung ist immer schwieriger. Aber ich glaube, es geht eben auch darum, in der Zeit, wo man sich für etwas einsetzt, zu überlegen, für was setze ich mich ein. Und ich habe auch am Samstag wieder ein Gespräch mit einem Mitarbeiter über 3 Stunden geführt und habe dann auch gezeigt, was er im Grunde für Angebote bekommt, was er woanders verdienen würde. Und er sagt, das ist nett. Ich muss gar nicht das verdienen, was ich woanders verdiene. Mir geht es darum, dass ich was Sinnvolles mache, dass ich stolz drauf sein kann, wenn ich rausgehe, dass wir hier etwas bewegen, dass wir ja andere Menschen abholen, was voranbringen. Um das geht's. Und ich glaube, das ist doch etwas, was ja zukunftsfähig ist. Geld alleine kann nicht glücklich machen, wenn ich dann auf der anderen Seite im Grunde Zeit aufwenden muss, um in der Freizeit mir irgendwas wieder hinzubiegen. Hallo, ich glaube, 8 Stunden ist die Regelarbeitszeit bei uns und in diesen 8 Stunden musst du etwas Vernünftiges machen. Und das sage ich auch immer, so wie wir das Spaß macht, muss es meinen Mitarbeitern auch zum Teil Spaß machen. Und da gibt es natürlich, glaube ich, auch Dinge, die wichtig sind. Wir essen alle gemeinsam an einem Tisch mittags. Das zeichnet vielleicht ein familiengeführtes Unternehmen aus, dass man eben auch kurze Kommunikationswege pflegt, ein Miteinander pflegt. Klar, wir machen 2-mal im Jahr einen Tag für die Mitarbeiter. Ein Sommerfest dieses Jahr. Wir werden dann im Winter eine Jahresbeginnfeier machen. Und ich glaube, das sind Dinge, die eben wichtig sind und die zeigen, was wir für eine Gemeinschaft leben. Und bei uns gibt es so 3 Werte. Die heißen Vertrauen, Respekt und Achtsamkeit. Und das ist etwas, was hier im Haus wichtig ist und was schlussendlich innerhalb des Unternehmens gelebt werden muss, aber was wir im Grunde auch weitergeben wollen.
Vertrauen, Respekt, Achtsamkeit. Respekt ja nicht nur gegenüber seinen Mitarbeitern, sondern auch gegenüber der Umwelt.
Natürlich gegenüber der Natur, gegenüber dem, wie wir mit dem, was wir erwirtschaften, umgehen. Also Gewinn ist nicht da, um sich das in die eigene Tasche zu stecken, sondern Gewinn ist dazu da, um vielleicht zu wachsen, um resilient zu sein als Unternehmen, aber vielleicht auch, um im Grunde eine Stiftung zu unterstützen, etwas Gemeinnütziges zu machen. Das sind für mich wichtige Aufgaben mit dem, was wir als Unternehmen erwirtschaften und wo wir auch was bewegen wollen, wo kein wirtschaftliches Interesse dahinter steckt. Also so haben wir im Grunde die Stiftung zur Haltung und Förderung alter Obstsorten und die wiederum forciert diese Züchtungsarbeit mit alten Obstsorten, wo es mit Sicherheit kein großes wirtschaftliches Interesse gibt. Aber so etwas können wir voranbringen, Forschungsarbeiten unterstützen. Das ist mir wichtig.
Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und er sagt, ich möchte mich mal informieren über die Sachen, über die Produkte, die hier hergestellt werden, wie kann er das denn am besten machen?
Na, ich glaube, am einfachsten auf unseren Online-Shop gehen unter www.manufaktur-jörg-geiger.de und ich glaube, da findet man schon einiges, wenn man nur sich fürs Produkt interessiert. Und dann gibt's ja schon die Möglichkeit auch, leider zu wenig noch in Terminen gesehen, aber es gibt die Möglichkeit auch mal hierher zu fahren. Es gibt Veranstaltungen, die wir unterjährig machen und ich glaube, die spannendste ist immer so ein Sonntagsspaziergang mit mir, gut 3, 3,5, vielleicht auch 4 Stunden durch die Wiesen zu gehen, im Grunde Boden zu riechen, zu spüren, natürlich auch Produkte zu verkosten und so ein kleines schwäbisches Tapas-Menü vielleicht noch ganz nebenbei in Kombination mit den Produkten zu genießen. Ich glaube, das ist ein erfüllter Sonntagsausflug und da lohnt sich sicher der Weg von Köln, von Frankfurt, von München. Wir starten immer um 11.30 Uhr und enden so, naja, geplant eigentlich um 15 Uhr, aber es wird eher 16 Uhr. Und ich glaube, da kann man dann auch gut beraten, einiges noch mitnehmen. Das ist sicher ein perfekter Einstieg.
Also für mich hat sich heute der Ausflug von Köln hierhin mehr als gelohnt. Ich nehme eine ganze Menge an neuen Erfahrungen und neuen Eindrücken mit. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Danke für deine Zeit.
Danke. Nicht dafür.